Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Florian Hornig. Hallo Florian.
Ja, hallo Toni, ich bin wieder da.
Ja, du bist wieder da. Nachdem wir das letzte Mal über Office Less Office gesprochen haben, also ein Büro mit weniger Büro und mehr Freiheitsgrad.
Ja.
Haben wir beide ja schon ganz oft über dieses Thema gesprochen, worüber wir auch schon Folgen gemacht haben, nämlich über das große Thema Scheitern,
ja.
Misserfolg, es klappt etwas nicht, wir gründen eine Firma und gehen pleite oder wir machen uns selbstständig mit irgendwas und das funktioniert nicht. Und da hast du gesagt, wir müssen da unbedingt nochmal eine Folge machen,
ja,
weil Scheitern ein wichtiges Thema ist.
Ja, ich wollte das gerne mal nicht am Rande ansprechen, sondern unsere berühmte halbe Stunde ausschließlich über das Thema Scheitern mit dir sprechen, weil es mich selber sehr geprägt hat in den letzten Jahren. Und nachdem ich es geschafft habe, so sukzessive über mich und mein Leben nachzudenken und mich selber zu reflektieren, ich verstanden habe, dass das, was mich zu der Person macht, die ich heute bin, und vor allen Dingen auch die Grundlage für die Dinge ist, bei denen ich Erfolg habe, ist ein Scheitern, was davor mal stattgefunden hat. Ich habe also schon mal gescheitert mit irgendetwas und die Tatsache, dass das damals nicht geklappt hat, führt zu dem, dass ich heute weiß, wie. Und ich glaube, dass das eine total wichtige Sache ist für die Persönlichkeitsbildung, für eine Person selber, für Beziehungen, aber vor allen Dingen halt auch für unser Business. Und das ist egal, ob ich angestellt bin, ob ich leitend bin oder ob ich selber eine Company gründe. Vor allem aber, wenn ich selber Verantwortung übernehme, dann ist es wichtig, dass ich vorher schon mal, entschuldige die Direktheit, so richtig auf die Fresse gekriegt habe.
Ja, das stimmt. Ich kann das auch bestätigen. Zum Beispiel die wichtigste Lernerfahrung als Vertriebler waren, als Verkäufer zum Beispiel, waren nicht die Sachen, die funktioniert haben, weil dann reflektieren wir ja nicht, sind wir die großen Helden, sondern waren die, wo wir keinen Erfolg hatten. Vielleicht auch, wo wir den Job verloren haben, weil wir nicht erfolgreich waren, weil wir es nicht geschafft haben, obwohl wir ja, wenn wir der Legende glauben, ein Verkäufer kann alles verkaufen. Das ist einfach nur eine Legende, das stimmt nicht, ja. Aber erst an dem Tag, wo du feststellst, dass es Schwindel ist,
ja,
weil du scheiterst und sagst, wie kann das sein? Ich war doch vorher in dem Thema erfolgreich und in dem Thema erfolgreich. Und jetzt habe ich ein Thema, wo ich es nicht hinkriege. In dem Moment einmal entsteht Demut und zweitens entsteht Reflexion. Ich glaube, dadurch kommt dann auch was in Gang, wo man dann was draus lernt und dann sagt, ah, da drin bin ich gut, da drin bin ich vielleicht auch nicht gut.
Ich widerspreche dir allerdings bei beidem. Ich glaube nicht, dass durch das Scheitern als solches Demut und Reflexion entsteht, sondern das ist der Augenblick, in dem Demut und Reflexion entstehen kann. Und wenn du es tust, dann das Scheitern in einen persönlichen Erfolg eigentlich umgewandelt werden kann. Ich habe nämlich lange Zeit persönliches Scheitern nicht mit Demut und nicht mit Reflexion begegnet oder bin dem damit nicht begegnet, sondern habe den Schuldigen mal woanders gesucht. Ich konnte ja schließlich nicht, weil ich hatte nicht richtige Bedingungen dafür oder der ist schuld oder wenn der nicht so gemein gewesen wäre oder das war ja viel zu kompliziert oder es gab auf jeden Fall immer einen anderen Schuldigen und ich war so der arme und das arme Opfer in der Situation und habe deshalb daraus nicht gelernt und den gleichen Fehler eigentlich nochmal gemacht in der späteren Situation.
Ja. Gut, also wir halten fest, wenn wir es schaffen zu verstehen, dass wir verantwortlich sind, dann gibt es eine Chance dafür, dass wir demütiger sind vielleicht als vorher und es gibt auch eine Chance, dass wir daraus was lernen und es danach besser machen.
Ja, ich habe mir auch für diesen Podcast überlegt, beziehungsweise ich habe mich vorher gefragt, wie kann man das in einer halben Stunde aufbauen oder wie kann man erklären, wie Scheitern funktioniert. Ich glaube, dass es dafür keine Bedienungsanleitung gibt und deshalb möchte ich eher damit so aufrütteln für jeden, der selber schon mal gescheitert ist. Also wenn du selber etwas erlebt hast in der letzten Zeit oder im letzten Jahr und sei das in der Beziehung, sei das persönlich, sei das mit anderen Menschen, wo du einfach weißt, okay, das hat nicht funktioniert, was ich mir vorher vorgestellt habe, dass genau das eine Chance sein kann, an der du selber wächst. Und dafür ist die Grundvoraussetzung, dass du damit offen umgehst und sagst, ja, da hat was nicht geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Weil dann ist es die Chance in deinem eigenen Leben. Mhm. Und deshalb gibt es dafür, also ich persönlich habe kein Patentrezept dafür, sondern die Tatsache, dass ich darüber spreche, dass ich sage, ja, bei mir hat ganz, ganz vieles nicht geklappt in den letzten 10 Jahren, hat dazu geführt, dass ich heute so frei und so zufrieden bin wie niemals zuvor.
Weil was passiert ist dadurch?
Weil ich mir selbst näher gekommen bin und stärker das tue, was ich eigentlich wirklich will. Und ich weiß warum und ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Also so persönliches Scheitern bei mir hat zu gewissen Zeiten mal auf allen Leveln und auf allen Ebenen stattgefunden. Also sei das eine gescheiterte Beziehung oder eine gescheiterte Ehe, von der ich mir mal ganz viel vorgestellt habe und gedacht habe, ja, genau so muss das sein. Und jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Oder sei das das Gescheiterte im Business. Ich war 22, als ich das erste Mal mich selbstständig gemacht habe und einen Bagelladen eröffnet habe in Köln. Bagelladen ist so, ich habe das damals einfach immer Bagelladen genannt. Das war genau genommen so eine Mischung aus dem, was heutzutage Starbucks und Subway ist. Also auf der einen Seite Geschäft mit Kaffee, also Kaffee mit Flavor, Kaffee mit Milch verkaufen. Auf der anderen Seite gesundes Fast Food. Und das war bei uns halt auf Bageln basiert. Mhm. Und habe ich alles riskiert, was ich damals so finanziell hatte. Habe bis zu 100 Stunden die Woche dafür gearbeitet, hatte einen Kompagnon und habe gedacht, wow, ja, yeah, genau das ist es. Und jetzt werde ich mal reich und wird wichtig. Und dabei hatte ich vor allen Dingen eher so ein eigenes Ego-Problem, weil ich war noch total jung und ich wusste nicht viel vom Leben. Habe aber alles reingepackt, was ich so an Energie und Kreativität und Zuverlässigkeit hatte. Und habe dann irgendwann Probleme mit meinem Kompagnon bekommen und wir haben uns im ganz großen Streit getrennt. Mhm. Und das habe ich zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel überhaupt nicht reflektiert, sondern habe gedacht, ja, das lag ja nur daran, weil der so er Fehler war. Gemacht hat und weil er mich so und so ja. behandelt hat ja. und weil die Rahmenbedingungen passten auf einmal nicht mehr, weil Wirtschaftskrise in Deutschland kam und die Leute sparten beim Kaffee und unser Geschäft ging zurück. Das war so eine Kombination persönlicher Stress und dass es im Geschäftserfolg zurückging. Und das habe ich damals überhaupt nicht reflektiert für mich, sondern fand mich nur unfair behandelt und bin 2009 nochmal in einer Unternehmensgründung mit 2 Partnern gewesen und habe mich dort nach einem Jahr wieder mit einem dieser beiden Partner, oder bin ich mir sehr uneins mit dem gewesen über die weitere Geschäftsausrichtung und wir haben uns dort wieder getrennt. Mhm. Vor allen Dingen dieser eine Partner und ich und nachher auch dieser eine Partner und der dritte Involvierte. Und da ich danach mein Coaching-Business intensiviert habe, mich darauf fokussiert habe, viel dazugelernt habe, kam der Punkt, wo ich gesehen habe, dass ich eigentlich 2-mal die gleichen Fehler gemacht habe. Und beides Male waren es die ja, waren das die gleichen Fehler für mich? Was habe ich vorher nicht berücksichtigt, obwohl es offensichtlich war? Welche Punkte habe ich auf persönlichem Level nicht berücksichtigt? Und ich glaube, dass ich jetzt viel dazugelernt habe und jetzt weiß, wie ich bei der gleichen Situation nochmal umgehen würde.
Und wenn du jetzt, ist natürlich klar, für jeden, der das hört, der vielleicht sagt, ja, okay, jeder von uns, jeder hat irgendwas, was er mal gemacht hat, mhm, und was aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat, was gescheitert ist. Mhm. Und ich stimme dir 100% zu, dieser Reflexionsteil, es gibt kein Patentrezept. Mhm. Das ist wie wenn du eine Biografie von jemand liest und sagst, ah, so hat er das gemacht, jetzt mache ich das genauso. Ich meine, wir suchen immer nach Standard, nach Best Practice, nach Standard-Vorgehensweisen.
Ja, wäre ja so viel einfacher auch, wenn das dann schön funktionieren, oder? Würde.
Dann würde man einfach sagen, wenn du das machen willst, dann musst du genau das machen. Hier sind die 600-Punkte-Checkliste und wenn du die abgearbeitet hast, dann hast du einen erfolgreichen Bagelladen oder ein erfolgreiches Kaffee oder ein erfolgreiches Coaching-Business oder ein erfolgreiches was auch immer. Mhm. Und die Realität ist, dass das nicht so ist. Und trotzdem natürlich interessiert ja jeden Hörer und mich natürlich auch, was ist denn jetzt zum Beispiel deine Reflexion daraus zu sagen, was war das, was du dich bedacht hast oder warum ist es passiert? Weil manchmal ist ja das vielleicht der das hört, kennt ja das auch und sagt, stimmt, das habe ich auch manchmal.
Ja, also insbesondere in Bezug auf mein Business waren das zwei Themen. Das eine ist, dass ich potenzielle persönliche Spannungen, die da vorherrschen können, vorher nicht ernst genommen habe, weil wir ja noch in einer Aufbruchstimmung waren und dachte, ja, es wird schon klappen. So, wir werden uns ja schon einig werden. Und das genau die Themen sind, die uns nachher auf die Füße gefallen sind, weil wir uns genau dabei nicht einig geworden sind. Das andere ist, dass ich eigentlich eine Tätigkeit gemacht habe, die nicht meiner Passion, meinem Wunsch von mir selber entsprochen haben.
Ja, das musst du mir jetzt mal erklären. Du machst einen Bagelladen auf, aber wolltest du gar keinen oder was?
Ja, ich wollte, ja, letztendlich wollte ich gerne wichtig und reich werden. Ich dachte mir, ich mache jetzt einen Bagelladen und da bin ich einer der Ersten, die diese Idee hatten. Das Ding wird super laufen und dann machen wir einen zweiten und einen dritten und einen vierten auf und dann verkaufen wir das und dann habe ich die Kohle und dann kann ich reisen.
Ah, also es war für dich Mittel zum Zweck, aber dein Herz war nicht dabei, wirklich dabei. Also der Enthusiasmus schon, weil er ja reich sein wollte.
Ja, und bedeutend. Ich war 22 und war auf einmal Chef und ich hatte auf einmal 15 Angestellte und ich konnte auf einmal sagen, wo es lang geht in meinem Bagelladen. Ja. So, aber die Tätigkeit, ja, das war schon spannend für mich, weil ich das ja vorher alles so noch nie gemacht hatte und weil es auf einmal meins war und ich mich deshalb sehr stark dafür engagiert habe. Nur war es zu keinem Zeitpunkt etwas, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne mein Leben lang oder die nächsten 10 Jahre lang jeden Tag machen. Ich wollte dort investieren, damit ich schnell aus diesem Punkt dort rauskomme und diese Arbeit nicht mehr selber machen muss, damit ich selber nur noch Chef bin.
Oder noch besser das Ding verkaufen kannst.
Ja.
Ja. Ich glaube, dass das ist bei vielen Gründungen durch diese Gründungskapitalszene, die sich da entwickelt hat, auch und die dann versuchen, das als Venture-Kapitalisten die Produkte, also die Firmen quasi als Produkte zu bauen und die dann an die Börse zu bringen oder an jemand anders zu verkaufen, dass das in vielen Leuten schlummert. Und ich glaube, genau was du beschreibst, dass das natürlich oft gar nicht bewusst ist und auch nicht ausgesprochen wird. Aber wenn mein einziger Wunsch ist, möglichst schnell das loszuwerden, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann extrem schwierig wird, da die Höhen und Tiefen zu durchleben und zu überstehen, wenn man das nur macht, weil es Geld bringen soll. Weil dann könnten wir auch beide Drogenhändler werden, das bringt bestimmt Geld oder Menschenhandel oder irgendwelche anderes kriminelles Zeugs machen. Das bringt auch alles Geld, ganz viel und werden wir bestimmt schnell reich. Aber warum machen wir es nicht? Okay, ja, dann unabhängig von den Gefahren natürlich, die da vielleicht lauern, wenn man das macht. Aber wir sind mit, hoffentlich ich zumindest, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Herzen dabei, wenn wir eben Leute irgendwo entführen und die dann eben hier in andere Länder verkaufen oder so. Oder wenn wir Drogen verkaufen würden, die anderen Menschen schaden, von denen wir wissen, dass es nicht gut ist. Und wenn wir es nur machen, weil wir Geld damit machen wollen, ja. Und das ist interessant, ja. Das sind also deine wie lange lief dein Bagelladen, um mal das als Beispiel zu nehmen?
Insgesamt ungefähr 1,5 Jahre mit mir und dann bin ich ausgestiegen.
Und das ist verrückt, ja, weil man könnte auch sagen, Florian hat erfolgreich einen Bagelladen eröffnet. Man kann sagen, sie scheitert. Warum ist sie scheitert? Jedes Unternehmen scheitert übrigens irgendwann. Das ist ja eine Frage der Zeit, ja. Das ist ja, wenn scheitern heißt, es macht nicht mehr weiter, dann scheitern wir alle irgendwann, ja. So wie unser Leben ja auch irgendwann zu Ende ist. Und das macht auch übrigens im Unternehmen so. Und das ist immer die Frage, was ist denn dann Erfolg? Ja, das wäre ja dann die nächste Frage der Kehrseite, wenn wir das jetzt als Scheitern betrachten. Aber du hast gesagt, ich habe sie gemacht, hatte eine andere Vorstellung und das hat sich nicht realisiert. Das ist wahrscheinlich das, was du mit Scheitern bezeichnen würdest.
Also ich selber habe mich im Anschluss dessen lange als gescheitert gesehen oder betrachtet.
Ja.
Weil ich ja nicht das Ganze 2 Jahre lang geführt habe und dann verkauft habe. Und dann vor allem das Interessante wäre ja gewesen, es dann nach 2 Jahren oder 3 Jahren zu verkaufen.
Ja.
Entweder weiter zu besitzen und damit weiter Geld zu verdienen oder es zu verkaufen und dann das Konto voll Geld zu haben und sagen, ja, ich habe was erfolgreich gegründet, ich habe was erfolgreich verkauft und ich mache jetzt erfolgreich mein Leben weiter. Und es war nicht erfolgreich, sondern es war halt persönlich auf voller Linie ein Scheitern, mein Erfolg, mein Ziel nicht erreicht und ich stand auf einmal mit einer Schadensbegrenzung wieder ohne da und dachte mir so, ja, wer bin ich jetzt? Was kann ich denn eigentlich? Und habe nicht gewusst, wohin mit mir in dieser Zeit. Wenn ich mir das so jetzt anschaue, was mit mir denn überhaupt oder wie ich mein Leben geführt habe von Zeit des Abiturs bis hin zu 29, sind ungefähr 10 Jahre. Also 19 Abi gemacht und dann mit 29 stand so meine Fokussierung auf das Thema Coaching und Glücklichtrainer sehr fest und seitdem arbeite ich mit Umwegen stringent an meiner eigenen Vision. Bis zum Thema 29 habe ich allerdings mich an Werten in dieser Gesellschaft und Erwartungshaltung aus dem Umfeld und familiär orientiert und versucht, das so zu meinem eigenen Leben zu machen, weil das ist ja die Art und Weise, wie man es macht. So sollte man es ja tun. Und das bedeutet, natürlich mache ich Abi, natürlich mache ich danach Zivi, natürlich mache ich danach ein Studium und dann finde ich einen Job angestellt in diesem Studium und verdiene Geld und dann kaufe ich mir ein Haus und ich heirate, ich kaufe mir ein wunderschönes Haus draußen auf dem Land, ich habe einen Job, mit dem ich viel Geld verdiene, ich heirate eine wunderhübsche Frau, ich bekomme mit der Kinder und so heile Welt, BRD in den 80ern, sage ich mal. Dort, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Ich dachte, so muss es sein. Und hatte eigentlich immer innen drin diesen totalen Drang, daraus auszubrechen, das nicht so zu machen, die Welt zu entdecken, eher so ein, es gibt diesen, den amerikanischen Ausdruck für Drecksack, der ist Dirtbag und der ist aber etwas positiver behaftet. So ein kleiner Dirtbag zu sein, durch die Weltgeschichte reist und Neues entdeckt und Abenteuer erlebt und andere Leute inspiriert, fand ich eigentlich viel interessanter, passt aber nicht in dieses Rollenbild und habe ich deshalb nicht gemacht. Und insofern habe ich auf ganzer Linie, sowohl privat wie auch von meinem Berufsziel und Orientierung versucht, in dieses Raster zu passen.
Und würdest du sagen, du hast ja gesagt, du hast dann, bevor du dann 2009 oder so, bevor du darüber dann das zweite Mal dir überhaupt bewusst wurde, ich reproduziere mich sozusagen, ich mache schon wieder ein Business auf, ich habe wieder Partner und ich liege wieder mit denen irgendwann über Kreuz, weil ich Dinge nicht vorher bedacht habe, würdest du sagen, dass einer der Gründe dafür darin lag, dass du was versucht hast, was du ja eigentlich nicht wolltest.
Ja.
Also wenn ich dich richtig interpretiere, ist ja so, ich höre das und du sagst, ich wollte durch die Welt reisen, die Welt sehen, Leute inspirieren, Leuten helfen, Dinge zu machen, die sie sich vielleicht auf den ersten Blick nicht zutrauen, mir einfach auch die Welt angucken, die da ist, die große, weite Welt, und wollte nicht in Castrop-Rauxel ein Reihenhäuschen haben im kleinen Garten oder eine große Villa mit einem großen Garten, egal, und da als Familienvater jeden Tag in die Vorstandsetage von irgendeinem Mittelständler oder Großunternehmen zu pendeln und und da meinen Lebensunterhalt zu verdienen und das alles wieder auszugeben, damit ich mir das große Haus und die Villa und das Auto und dann einmal im Jahr mache ich 4 Wochen Urlaub und das ist dann alles, was ich von der Welt sehe. Und das wolltest du ja nicht. Und glaubst du, dass das der Grund war, bevor du da in Sync warst mit deinen eigenen Wünschen, dass das der Grund war für das Scheitern sozusagen, weil du was versucht hast, was du nicht bist? Ein Teil eines Grundes, das ist sicherlich nicht immer alles.
Ich glaube, dass man, und ich glaube, dass ich auch scheitern kann bei Dingen, mit denen ich in Line bin. Ich glaube, dass ich auch scheitern kann, wenn ich gerade genau das mache, was ich mir unbedingt wünsche. Mhm. Und auch das kann in die Hose gehen. Nur mittlerweile glaube ich, dass wenn das wirklich 100% das ist, was ich machen will, und das klappt nicht, dann ist das für mich kein Scheitern, sondern dann ist das nur so ein, oh, die letzte Abzweigung war nicht ganz die korrekte und ich bekomme gerade ein Feedback vom
Universum,
vom Markt, vom Umfeld, dass die letzte Entscheidung mich meinem Ziel nicht näher bringt. Und dann gehe ich nur zurück bis zur letzten Entscheidung und versuche daran, mich neu zu orientieren. Und deshalb ist das die Entscheidung, die ich jetzt in den letzten 6 Jahren getroffen habe, davon wirken die wenigsten nach außen hin wie ein Scheitern. Obwohl es ganz, ganz viele Stellen gab, an denen ich nicht weiterkam. Und dann bin ich nur die 2 Schritte zurückgegangen und dann wieder 3, 4, 5 in die gleiche Richtung, aber mit einer anderen Ausrichtung. Und dadurch war das alles kein Scheitern, ich bin jetzt nichts mehr wert und ich habe es nicht geschafft. Und es war eine ganz häufige Neuausrichtung, aber das große ganze Ziel blieb bestehen. Mhm. Und das hatte ich in der Vergangenheit nicht. Und das sehe ich für mich persönlich als den Grundauslöser für meine ganz große Unzufriedenheit mit mir selber. Und daraus resultieren auch das Scheitern, was ich damals als Scheitern wahrgenommen habe, war, ich habe versucht, anderer Menschen Träume oder anderer Menschen Erwartungen zu erfüllen. Ich habe gedacht, das ist die Art und Weise, wie ich es machen muss. Und ich wollte das so schnell wie möglich realisieren, um dann frei zu sein.
Um dann das zu machen, was du machen wolltest.
Genau.
Ja.
Weil ich habe dann die Erlaubnis dafür. Ich habe dann die Kredibilität vielleicht auch dafür, weil Leute sehen, ja, der hat es geschafft, der macht es ja richtig und jetzt darf er...
Jetzt ist er ein Selfmade-Millionär und jetzt kann er um die Welt reisen.
Segeln, ja,
und genau. Kann er nicht auch um die Welt segeln, wenn er kein Selfmade-Millionär ist? Nee, dann ist er ein Slacker, dann taugt er nichts.
Genau, dann ist es ja einer, der kann ja sowieso nichts. Und das war etwas, was mich schon sehr geprägt hat und das sehe ich heutzutage immer noch sehr viel in Coachings. Betreue ja sehr viele Business School Absolventen, die eine sehr teure Schule besucht haben, die ja von irgendwem bezahlt wurde. Und die haben häufig eine so hohe Erwartungshaltung im Hintergrund, dass sie sich früher oder später kaputt arbeiten. Übrigens, wenn ich an das Jahr 2008 zurückdenke, da habe ich fast alles gehabt, was ich mir vorher vorgestellt habe. Da habe ich die schönste, größte Wohnung gehabt, die ich bis dahin gesehen hatte. Da habe ich meine Sauna im Badezimmer gehabt. Da habe ich mein 40 Quadratmeter Wohnzimmer gehabt mit einer großen Terrasse und Blick auf den Alex und Prenzlauer Berg und Dachgeschosswohnung. Und habe die ganze Zeit arbeiten müssen, um diesen Status quo aufrechtzuerhalten. Mit einem Job, wo ich auch wieder gewusst habe, das mache ich nicht, bis ich umfalle. Wahrscheinlich mache ich es, bis ich umfalle, aber das mache ich nicht, bis ich in Rente gehe.
Oder du machst es nicht, weil du ihn gerne machst, sondern du machst ihn, weil du musst, damit dein Haus weiter bezahlst oder deine Wohnung oder deine Motorräder, deine Fahrräder, Autos, dein was auch immer.
Und seitdem ich mich da angefangen habe, grundsätzlich in Frage zu stellen, also ich habe dadurch, dass auf einmal ich ja offensichtlich alles hatte, aber ich mit allem unzufrieden war, gefragt mal, was will ich denn eigentlich? Und habe ganz viele von diesen Erwartungshaltungen um mich herum als Erwartungshaltung von anderen erkannt und habe mich stärker darauf konzentriert, was will ich eigentlich wirklich, wenn ich damit kein Geld verdienen müsste, was wäre das, was ich tun würde? Also werben, tun, was ist das, was ich mache? Und habe versucht, das, was mir dann in den Sinn kam, dazu immer mehr in meinen Arbeiten und die Art und Weise, wie ich arbeite, einfließen zu lassen. Und bin deshalb heute an einem Punkt, wo ich fast die ganze Zeit das Leben lebe, was ich mir früher gewünscht habe, wenn ich mal reich bin, und arbeite währenddessen.
Und bist gar nicht reich, also reich schon, aber nicht reich an Geld, dass du jetzt sagst, bist ein mehrfacher Millionär und kannst trotzdem überall auf der Welt sein. Das ist sehr spannend. Ja. Hast du auch manchmal Angst vor dem, was du dir da ausgedacht hast? Also, weil es ist ja so, wenn einer sagt, oh, ich will jetzt meinen Traum leben, was immer der Traum ist, Angst zu haben, ja, vor dem, wenn du eben nicht diesen gesellschaftlichen Erwartungen entsprichst, oder den zu sagen, oh, was mache ich, wenn das schief geht?
Ich glaube, wenn du einen Traum hast, vor dem du keine Angst hast, dann ist es kein richtiger Traum.
Also ein bisschen Respekt gehört dazu, oder?
Ja. Also dann ist es vielleicht irgendein Ziel oder nice to have oder was ich gerne. Aber so mal so ein Big Picture Traum. Und wenn du dir dann überlegst, das mache ich jetzt ab morgen, wenn es dir dann so kalt den Rücken runterläuft und du merkst, oh mein Gott, das geht gegen meine ganze Komfortzone, dann weißt du, okay, das ist ein richtiger Traum. Und davor habe ich ganz häufig Angst gehabt, und ich habe vor fast keinen Sachen mehr Angst, vor denen ich vor 2 Jahren Angst hatte. Es kommen aber immer wieder neue Sachen dazu, wo ich mir denke, so, ob das wohl gut geht. Und dann mache ich es und dann kriege ich ein Feedback und weiß es und bin mittlerweile mit allen diesen Entscheidungen, egal ob sie dann ich sie für mein Leben beibehalten habe oder ich nur etwas gelernt habe dabei, sehr zufrieden.
Was soll ich jetzt dazu noch sagen? Also wenn die Hörer, die das jetzt gehört haben, sagen, das will ich auch, dann könnten sie ja auf deine Webseite gehen,
ja,
und mit dir darüber anfangen zu kommunizieren. Ja. Wie lautet die? Ich vergesse das immer.
Glücklichtrainer.com.
Mit UE natürlich.
Ja.
Und da hilfst du Leuten auch. Ich weiß, dass du unter anderem Reisen machst in die Sahara und in die Karibik, ja, und sonst wohin, wo die Leute gecoacht werden, auch quasi an diese Themen rangeführt werden, nicht sofort ihren Job hinschmeißen und da eine Cocktailbar, ja, eröffnen möglicherweise, aber anfangen, sich selber die Fragen zu stellen und mit deiner Hilfe, die du ja als Coach anbietest, auch das eine oder andere Thema, ja, zu entdecken.
Ich bin ein Sparringpartner auf der Suche nach sich selbst. Und das geht am besten mit möglichst wenig Ablenkung, weshalb ich das am liebsten auf einem Segelboot oder zu Fuß durch die Sahara laufend mache, was übrigens das nächste Mal am 16. April stattfindet.
Also wer jetzt unbedingt in die Sahara will, selber merken möchte, ob er den Kurs für sein Leben gefunden hat, wo es Sinn macht, lang zu laufen, und zumindest auf dem Weg ist in die Richtung, weil darum geht's ja, dass man sich in die Richtung bewegt, der sei eingeladen, Florian, ja, zu besuchen und mit ihm in Kontakt zu gehen.
Jederzeit.
Allen anderen, auch wenn wir hier bleiben und nicht das die Heimat sozusagen hinter uns lassen, sondern in der Heimat nach den Herausforderungen suchen, auch die sind eingeladen, das zu machen. Ja, Florian, Zeit ist schon wieder um.
Ja.
Wieder Wind. Vielen, vielen Dank. Egal, ob wir mit dieser Sendung nun erfolgreich waren oder gescheitert sind, uns hat es jedenfalls Spaß gemacht. Ich hoffe, den, ja, Hörern auch. Wie immer, danke fürs hier sein, Florian. Danke fürs Zuhören an die Hörer. Und nicht vergessen:
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.